Uns ist heute ein Predigtext aus dem Hebräerbrief vorgegeben. Der Hebräerbrief, der heißt nicht etwa deswegen Hebräer, weil es irgendwelche Hebräergemeinden gab, die sich so genannt haben, sondern man hat den Brief später als Hebräerbrief bezeichnet, weil ganz viele Bezüge im Hebräerbrief zum Alten Testament da sind. Also war ich schon inhaltliche Begründung, dass man diesen Brief so genannt hat. Uns wird heute auch um so einen Bezug zum Alten Testament gehen. Wer da Freude dran hat, auch an der Bedeutung des Alten Testaments für uns Christen, der kann im Hebräerbrief sehr, sehr viel lernen. Also ist ein toller Brief unter diesem Aspekt Altes, Neues Testament, wie verhält sich das zueinander. Und wir haben heute ein bisschen einen verrupften Predigtext, das kann man stark kritisieren, aber der wäre sonst extrem lang. Und deswegen haben wir die Verse 12 bis 18 und dann 22 bis 25. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Ihr wisst, wie es ihm später erging. Als er den Segen bekommen wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt, als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist, Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden. Mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Ich habe mal versucht, es gegenüberzustellen, dieses Thema Altes und Neues Testament vom Hebräerbrief her. Und zwar kann man es an zwei Bergen festmachen, die in der Bibel eine große Rolle spielen, der Sinai und der Zion. Ein bekannter Theologe, Hartmut Gese, ist ein Alttestamentler, der hat so ein Sammelband über seine Auslegungen auch genannt, vom Sinai zum Zion. Und ist einer von den Alttestamentern, die bewusst sagen, das Alte und das Neue Testament hängt zusammen. Also vom Sinai zum Zion. Der Sinai, ist auf der linken Seite hier, steht für Mose und das, was Mose weitergegeben hat. Und der Zion, jetzt muss man ein bisschen erklären, was ist der Zion? Der Zion war der Berg, wo der Königspalast stand, steht aber dann sinnbildlich bei den Propheten und im Neuen Testament für Jerusalem und auch für das neue Jerusalem. Der Hebräerbrief stellt ja auch in dem Abschnitt klar, es geht nicht um das irdische Jerusalem, es nimmt Bezug dazu, aber es geht um das himmlische Jerusalem. Das, was Gott an geistlicher Realität geschaffen hat durch Jesus, der auf dem Golgatha, also im weiteren Sinn auf dem Zion, gestorben ist und dann auferstanden. Also Zion, der Berg in Jerusalem, Golgatha, die Grabstätte, wo er dann auferstanden ist, all das steht zusammen für Jesus. Und jetzt hier der Vergleich, der Sinai ist ein irdischer Berg. Man kann ihn ja heute auch noch besuchen. Wir kennen die Sinai-Halbinsel und es gibt ja auch Versuche, genau rauszufinden, wo das ist. Die Versuche sind wahrscheinlich alle gescheitert, weil sie zu spät gestartet wurden. Das war eine Kaiserin im Oströmischen Reich, die das beauftragt hat, mal jetzt festzulegen, wo die biblischen Plätze sind. Und die wusste das dann ganz genau, oder deren Expedition. Und so hat man den Berg genau festgelegt. Aber man weiß es nicht genau, irgendwo in dieser Halbinsel zwischen Ägypten und Israel. Dort ist der Berg Sinai, ein irdischer Berg. Und auf diesem irdischen Berg, den man lokalisieren kann, auch wenn wir heute nicht mehr genau wissen, wo er ist, den man aber lokalisieren kann, auf diesem irdischen Berg hat Mose die 10 Gebote bekommen. Und jetzt bei Jesus ist es so, natürlich ist es auch ein irdischer Berg, da weiß man sogar viel genauer, wo Golgatha war und wo Gethsemane war und wo er begraben worden ist, auch ziemlich sicher. Das ist jetzt zwar auf der Erde passiert, aber es ist ein himmlisches Ereignis. Und dieses himmlische Ereignis, noch mehr als bei Mose, das hat mit dem nächsten Punkt zu tun. An dem hängt das Ganze. Und zwar, Jesus ist ein göttlicher Mittler. Also Gott wird Mensch, das haben wir an Weihnachten gefeiert. Jesus ist nicht der besonders schlaue Lehrer. Und ist nicht ein besserer Mose oder ein besserer Elia, sondern er ist Gottes Sohn. Seinem Wesen nach Gott. Und deshalb ist das eine göttliche Geschichte, eine direkte göttliche Geschichte, die mit Jesus anfängt. Davor, im Alten Testament, redet Gott auch. Aber er hat Mose, einen Mensch, als einen menschlichen Mittler, der die Gebote an die Menschen weitergibt. Die Entscheidung ist wesentlich für uns als Christen, das macht Christen aus. Bei allen Unterschieden. Es gibt ja unglaublich viele Unterschiede zwischen den Christen auf der Welt, aber ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er sagt, Jesus ist der Herr, er ist mein Herr und er ist Gottes Sohn. Das reicht, um Christ zu sein, dieses Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn, unserem Herrn. Alle anderen Dinge sind auch wichtig, aber das ist die Basis und das verbindet alle Christen. Und Mose war ein menschlicher Mittler, eine besonders wichtige und begabte menschliche Figur. Also menschlicher Mittler, göttlicher Mittler. Und ich habe schon gesagt, was daraus folgt. Gott bleibt am Sinai, obwohl er redet, trotzdem verborgen, verhüllt. Das ist ja diese spannende Geschichte, als Mose oben ist, dass selbst Mose Gott nicht ins Angesicht schauen kann. Also Mose kann Gott nicht ins Angesicht schauen. Und Jesus, der Sohn, hat den Vater in der Ewigkeit gesehen, er kennt ihn von Angesicht zu Angesicht und in ihm offenbart sich Gott selber. Im Alten Testament ist das Reden Gottes, die Gebote, und im Neuen Testament ist es die Person Jesus, in der sich Gott offenbart. Und damit hängt zusammen das Thema der Schuldvergebung, das ist ja heute jetzt nimmer überall so in, mit dem Thema Schuld. Manche sagen, ja, ich brauche das eigentlich nicht, Jesus hätte für mich nicht sterben müssen. Aber das Thema Schuld und Vergebung, würde ich schon behaupten, ist ja Grundthema von allen Menschen auf der Welt. Man kann das vielleicht verdrängen, aber irgendwann kommt es. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand auf sein Leben blickt und sagt, war immer alles super duper, ich brauche keine Vergebung. Und jetzt gibt es wieder einen gravierenden Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wie mit Schuld umgegangen wird. Im Alten Testament, da gab es die Tieropfer. Ist heute auch sehr, sehr schwer verständlich, warum die Übertragung der Sünde von einem Mensch auf ein Tier funktionieren kann. Aber Gott hat es so eingesetzt für das Alte Testament und die Tieropfer haben auf eine bestimmte Zeit die Sünden gesühnt und dann ist es aber so, dass es auch nur um die unbewussten Sünden geht, die da vergeben worden sind durch die Opfertiere im Alten Testament. Und im Neuen Testament wäscht Jesus jede Schuld ab durch sein Blut. Also Blut verschmutzt ja normalerweise, wenn man einen blutigen Finger hat und es geht, glaube ich, schlecht raus aus den Kleidern. Blut verschmutzt, aber hier ist es so, Blut reinigt. Das Blut Jesu reinigt und zwar von allen Sünden, auch von denen, die bewusst begangen worden sind, wenn wir sie Jesus hinlegen. Das ist wichtig. Es ist also nicht so, dass man sagt, es ist ein Automat irgendwie, alle Sünden sind eh weg, sondern wir müssen es Jesus sagen. Aber er nimmt jede Schuld weg. Ist im ersten Johannesbrief ganz klar, wenn wir die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Er reinigt uns durch sein Blut. Und ich glaube, dass man auf die Art ein bisschen sehen kann, wo die Zusammenhänge sind und wo aber auch die Weiterentwicklung da ist. Viele Theologen sagen ja, und das denke ich in der Bibel basiert, dass man von Offenbarungen in bestimmten Bundesschlüssen ausgehen kann. Es gibt den Noah-Bund, den Mose-Bund und es gibt den Jesus-Bund und das ist der neue Bund, der mit uns geschlossen wird, der Bund der Vergebung, wo auch wir endgültig erkennen, Gott liebt uns und Gott möchte die Beziehung mit uns. Sein Ziel ist von Anfang der Schöpfung, dass er in einer Beziehung zu uns lebt, obwohl wir eigentlich nicht zu Gott passen. Das ist sein großes Ziel von Anfang an. Und jetzt steckt in diesem Text natürlich noch mehr drin. Auf der einen Seite ist dieser Lehraspekt drin, wer ist Jesus für uns, wie verhält sich es zum Alten Testament, aber dann macht der Hebräerbrief das, was fast alle Briefe machen, dass sie nämlich das Thema, die Basis unseres Glaubens, dann verbinden mit der Frage, was aus dieser Basis folgen soll. Also wenn Jesus uns vergibt, wenn er unsere Sünden reinwäscht, wenn wir ein neues Leben haben, wenn wir Gottes Kinder sind, dann folgt daraus auch, dass wir so leben sollen, wie Gottes Kinder eigentlich von Gott her zu leben haben. Und da möchte ich drei Dinge rausgreifen. Es sind ganz, ganz viele Dinge, die hier erwähnt werden und immer auch ein bisschen wieder mit Bezug zum Alten Testament. Also Basis, ich hoffe, die ist klar. Wir kennen Gott, wir kennen sein Wesen, wir sind seine Kinder, er vergibt. Und auf dieser Basis gibt es jetzt Anweisungen oder Empfehlungen. Das ist immer die richtige Reihenfolge im christlichen Glauben. Zuerst, was tut Gott für mich? Und dann kommt die Aufforderung an uns. Nie andersrum. Und jetzt gucken wir uns drei Sachen an. Wem es zu wenig ist, der kann heute Mittag ja dann noch die anderen sich angucken. Das Erste. Das warnende Beispiel des Esau. Ich habe hier ein schönes Bild von Gioacchino Acerato um 1645, ein bisschen dunkel. Da geht es darum, dass der Esau für das bekannte Linsengericht den Erstgeburtssegen verkauft. Die Geschichte hat ja auch was Witziges. Vor allem für uns hier, weil wir essen ja Linsen und Spätzle. Und das kann man schon nachvollziehen. Und wenn man richtig Hunger hat und es riecht gut und man hat einen Zugang zu gutem Essen, dass der sagt, ach so ein komischer Segen, das ist doch Quark. Das hat doch keinen Wert, ich esse lieber Linsen. Also das ist schon, das kann man nachvollziehen. Die Grundbedürfnisse, die der Mensch hat oder die Triebe, die in ihm drin sind, die können so stark sein, dass die Prinzipien und Überzeugungen plötzlich nach hinten gestellt werden. Brecht hat gesagt, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Eigentlich ist das eine literarische Umsetzung von dieser Geschichte mit dem Linsengericht. Und jetzt aber hier der Hebräerbrief. Achtet darauf, dass niemand mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Jetzt hier der Hebräerbrief, der vergeistigt es. Er kommt weg von dem Linsengericht. Und sagt, für euch Christen ist es so, dass ihr aus irgendwelchen äußeren Bedingungen vielleicht irgendwann sagt, die heiligen Dinge sind mir nicht wichtig. Die heiligen Dinge sind mir egal, weil ich was Gutes essen will oder weil es mir keine Lust bereitet, weil mir das irgendwie egal ist. Und ich habe schon mal überlegt, was sind die heiligen Dinge? Und es gibt in der Geschichte, vor allem dann auch der katholischen Kirche, ja unglaublich viele heilige Dinge. Und wenn man in eine katholische Kirche reingeht, gibt es ja viele Regeln. Ich war mal in Prag, vielleicht war da auch mal, da ist mir es halt aufgefallen, hier in Wenzelskathedrale oder wie das heißt, da hat einer geguckt, dass man die Mützen abnimmt als Mann. Das Wichtigste war die Mütze, die man abnimmt. Zu mir hat mal jemand gesagt, warum legst du deine Bibel auf den Boden? Gibt es ähnlich im Islam, unmöglich, dass man den Koran auf den Boden legt. Es gibt andere Dinge, dass man sagt, die Hostie ist so heilig, die darf nur der Priester anlangen. Es gibt heilige Figuren, Reliquien. Es gibt ganz, 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 ganz viel. Und ich finde schon, dass man auch würdig in die Kirche gehen soll, will ich gar nicht kritisieren. Aber die Frage ist schon, was ist denn heilig eigentlich? Was ist wirklich heilig? Und für uns als Christen dürfen nur wenige Dinge mit dem Wort heilig belegt werden. Heilig heißt unantastbar, unhinterfragbar. Aber zwei Dinge, die nennen, glaub auch wir, ernsthaft heilig. Das Heiligsblechle ist auch ein Spaß, das ist auch nicht ernst. Aber als Christen sagen wir die Heilige Schrift und wir sagen das Heilige Abendmahl. Und ich glaube, das sind schon zwei Dinge, die man mit Füßen treten kann, obwohl Gott sie für besonders wichtig hält. Und ich möchte kurz ein bisschen erläutern, was es eigentlich bedeutet, dass wir die Heilige Schrift haben und das Heilige Abendmahl. Heilige Schrift heißt, dass ich gegenüber der Bibel nicht die Haltung der Besserwisserei einnehme und sage, ich bin viel schlauer als die doofen Leute, Mose oder Petrus oder Paulus. Ich weiß es doch viel besser, weil ich später geboren bin. Es ist eine Gefahr, dass wir so denken, dass wir sagen, hey, eigentlich weiß ich es doch viel besser. Und das Komische ist, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dass sehr viele Generationen der Meinung waren, sie wüssten es eigentlich viel besser als die Bibel. Und die christliche Kirche ist immer schlecht gefahren, wenn sie diese Haltung gegenüber der Bibel eingenommen hat, ich weiß doch eigentlich besser. Die Bibel ist doch ein Buch von früher, das man heute nicht mehr ernst nehmen kann. Wir müssen die Bibel richtig verstehen, wir müssen sie gut auslegen, wir müssen die Wörter klären, den Zusammenhang. Und es gibt natürlich Dinge, die man auf heute übertragen muss und die man nicht eins zu eins umsetzen kann. Aber die Haltung, heute wissen wir es besser, die verbietet sich für uns Christen der Bibel gegenüber. Und dann das andere noch, das Heilige Abendmahl. Paulus ist es ganz wichtig, dass wir würdig zum Abendmahl gehen. Und würdig zum Abendmahl gehen heißt, die richtige Einstellung gegenüber Jesus haben. Und wenn ich die richtige Einstellung gegenüber Jesus habe, dann sage ich beim Abendmahl, ich brauche dich. Ich brauche die Gemeinschaft mit dir und ich brauche deine Vergebung. Und dein Tod am Kreuz ist nicht nur für die anderen geschehen, sondern auch für mich. Das ist die richtige Haltung beim Abendmahl. Nicht, dass wir perfekt sind, aber dass wir sagen, danke Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du unser Freund bist, unser Heiland. Und wir bringen dir das, was zerbrochen ist in unserem Leben und bitten um Vergebung. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die wichtig für uns sind und wo wir nicht wieder Esau sagen können, ach, weil es halt heute modern ist oder weil es bequemer ist, ist mir die Bibel egal oder ich habe eine Haltung, überhebliche Haltung gegenüber dem Abendmahl. Also hier das erste, das warnende Beispiel des Esau, dass uns die Bibel und das Abendmahl wirklich heilig sind. Nächstes Beispiel, nächste Warnung, das warnende Beispiel der giftigen Pflanze. Alle, die sich besser in der Botanik auskennen wie ich, wissen, das ist gar nicht giftig. Das ist der Kirsch, der so gesund ist, gell? Der ist gesund, kann man Salat draus machen. Aber ist ja auch dieses Zeug, was einen im Garten immer stört. Wo diese Wurzeln so unglaublich weit gehen, sieht so harmlos aus. Und ich habe gedacht, das bringe ich jetzt mal als Beispiel, auch wenn hier von einer giftigen Wurzel die Rede ist. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn man dieses, wie gesagt, ich bin da völliger Laie, aber wenn man im Garten dieses Wurzelgeflecht von diesem Kirsch hat, das ist einfach mühsam, das wieder rauszukriegen. In England habe ich gelesen, alles angeeignet, weiß ich nicht von Joe. Da gab es die Pflanze früher gar nicht und irgendeiner hat sie halt dort eingeschleppt. Also die Engländer früher waren glückliche Leute. Also ihr wisst, was dieses Bild meint, das versteht man überall auf der Welt. Wenn die falsche Pflanze im Garten sich ausbreitet, dann nimmt sie den anderen die Kraft. Und es ist sehr, sehr mühsam, die wieder loszuwerden. Und im Hebräerbrief wird dieses Bild jetzt verwendet. Und es heißt, guckt, dass die giftige Wurzel, die vielleicht da ist, dass die sich nicht ausbreitet, auch noch Samen verbreitet, sondern bekämpft diese giftige Wurzel. Oder diese bittere Wurzel, wie sie heißt. Was ist unsere giftige oder bittere Wurzel? Ich habe mal ein paar Dinge hier reingepackt, die, glaube ich, dazugehören. Auch in der Gemeinde, auch unter Christen gibt es Dinge, die sind so wie eine Wurzel, aus der Böses hervorwachsen kann. Ungeklärte Konflikte, dass ich mit dem Groll in den Hauskreis gehe oder in Gottesdienst oder wenn ich jemanden sehe und sage, ach, jetzt muss ich den auch noch, weil irgendwann früher was passiert ist. Man muss in der Gemeinde, das Tolle an der Gemeinde ist, ich finde auch bei uns, da sind unterschiedliche Leute und ich muss nicht sagen, alle sind mir total sympathisch. Aber es passt nicht zu Jesus, dass ich einen alten Konflikt von früher, von vor 20 Jahren mitschleppe und immer noch bitter bin. Wir sagen das ja auch, ich bin bitter, weil irgendwas nicht angesprochen und versöhnt worden ist. Und wenn Jesus mir vergibt, dann kann ich diese Dinge doch auch ansprechen. Und oft sind es auch unter Christen ja ganz normale Nachbarschaftskonflikte oder einer hat mal was Falsches gesagt in einer Besprechung, in einer Sitzung. Und dass wir da gucken, dass wir das in Ordnung bringen. Ich muss nicht jedem um den Hals fallen, ich bin eh nicht der Typ, der den Leuten um den Hals fällt. Aber man muss das nicht. Aber wenn man bitter ist und wenn man voller Groll ist gegenüber jemand anderem, auch in der Gemeinde, dann ist es schon unsere Aufgabe als Christen, dass wir das ansprechen. Und es macht keinen Spaß, es macht niemand Spaß, aber es kann üble Folgen haben, wenn wir das einfach lassen. Und dann Unversöhnlichkeit, das ist das andere. Wenn jemand mich um Vergebung bittet, weil irgendwas falsch gelaufen ist, wenn das eigentlich von der einen Seite her geklärt ist und aber dann jemand sagt, ich vergebe dir das nicht. Nee, das war so schlimm, das behalte ich einfach. Auch das passt nicht zu Jesus, wenn man sich überlegt, was Jesus alles tragen muss und wie inkonsequent ich in meinem Leben bin. Und er sagt trotzdem, du bist mein Freund, ich bin für dich da, ich vergebe dir. Dann passt auch die Unversöhnlichkeit nicht zu uns. Und dann das andere, Neid und Hass. Wie viel Neid gibt es unter uns, dass wir sagen, dort läuft es besser, die machen es besser, dort ist es professioneller, unter Christen, unter Gemeinden, oder dass wir auf das Geld von anderen neidisch sind. All das sind die Dinge, die in uns drin sind und wo Jesus will, dass wir sie besprechen und dass wir sie angehen. Ist nicht nur Hebräerbrief, ein Spezialthema, sondern Matthäusevangelium, ganz zentral, wie man unter Christen miteinander umgeht. Dass man diese Dinge anspricht, dass man sagt, hey, du hast mich verletzt, können wir das klären? Oder auch andere. Also eigentlich überall in der Bibel. Matthäus ist ganz stark bei diesem Thema. Also, denkt an den Girsch. Ungeklärte Konflikte, Unversöhnlichkeit, Neid und Hass, dass wir es ansprechen zur richtigen Zeit. Was ist, wenn man es mit ins Grab nimmt, so ein Konflikt? Schau, eigentlich schrecklich. Also hier ansprechen und thematisieren und um Vergebung bitten. Wir können, wenn unser Teil ist, dass wir um Vergebung bitten, wenn uns jemand verletzt hat. Was der andere dann tut, das ist dann, müssen wir ihm überlassen. Also hier warnende Beispiel der bitteren Wurzel. Dann kommen wir schon zum dritten. Und da geht es jetzt so ein bisschen auch fast um eine Art Zusammenfassung. Das ist der Anfang vom Text, wer sich erinnert. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Wir haben von den Themen, wie wir uns verhalten sollen, zuerst den Aspekt gehabt, dass man die Bibel ernst nimmt, dass man das Abendmahl ernst nimmt, dann, dass man die Bitterkeit nicht zulässt, sondern dass man die Dinge klärt. Und jetzt kann einen das ja ganz schön erdrücken, so wie diesen Typ da, bei dem die Batterie bald zu Ende ist. Wie soll ich denn das schaffen? So viele Anforderungen. Und die Antwort, die steht eigentlich ganz am Anfang von dem Text. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Das ist eigentlich total logisch. Wenn ich schwach bin, dann muss ich neu zu Kräften kommen. Also was Gutes essen, Sport treiben, keine Ahnung, ausschlafen, das wissen wir eigentlich. Und wie ist es jetzt geistlich? Was ist das geistliche Thema? Wie kann mein Akku geistlich aufgeladen werden? Eigentlich ganz einfach. Und das kommt in dem Vers 13 dann. Lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Und die richtige Richtung, die kann immer nur das Kreuz sein. Hier von Kaspar David Friedrich, der ist jetzt 250 in dem Jahr. Ich finde, es sind tolle Bilder. Also, wenn wir schwach und müde sind, dann gibt es nicht irgendwie so einen geistlichen Powerriegel, den man isst, irgendein komisches Rezept. Rezepte sind auch wichtig, aber das Entscheidende ist, dass ich dann meinen Blick und meine Richtung in die richtige Richtung setze. Und die richtige Richtung ist das Kreuz. Dass ich sage, Jesus, du bist für mich gestorben, du bist auferstanden, gib du mir neue Kraft. Die Geschichten der Jünger haben oft auch diese Bedeutung. Wenn man zum Beispiel an den sinkenden Petrus schaut, als er auf die Wellen schaut, man könnte es übertragen, als er sich überlegt, mit welchem Rezept kann ich jetzt dieses Problem des Sturms irgendwie bewältigen, da geht er unter. Und als er auf Jesus blickt, dann geht es plötzlich wieder. Das ist das, was auch hier der Hebräerbrief meint. Wenn ich schwach werde, wenn ich geistlich müde bin, dann ist das Rezept nicht das Wichtigste, sondern der klare Blick auf Jesus, auf das Kreuz und auf seine Auferstehung. Und dann wären wir eigentlich fast schon wieder am Anfang vom Sinai zum Zion. Im Alten Testament die Gebote im Mittelpunkt von Mose und im Neuen Testament Jesus, Gottes Sohn.